Hallo, grüß Gott und dobrý den. Sie hören die Stimme von Emil Christoph und ich lese meinen Beitrag über Wassermengen, Wassermangel. Schon beim ersten Blick auf die Landkarte wird klar, dass die nordöstlichste Region Italiens, Friaul-Julisch-Venetien, von einem dichten Netz an Wasserläufen durchzogen ist. Auch die Geomorphologie des hier beschriebenen Gebiets zeichnet ein bewegtes Bild. Die Formen der Erdoberfläche umfassen das Hochgebirge und die erschlossenen Mittelgebirgslagen im Norden, das dicht besiedelte Hügelland der Präalpikarnike, die landwirtschaftlich intensiv genutzte Tiefebene und die Lagunenlandschaft im Süden. In unzähligen Rinnen, Gräben, Schluchten, Schotterbetten und Talböden entspringen Quellen, fließen Rinnsale und Bäche, ergießen sich Flüsse und Ströme in die Ebene und münden mäandrierend oder kanalisiert in das Adriatische Meer. Hydrologen, die sich mit den Eigenschaften des Wassers und seinen Erscheinungsformen auf und unter der Landoberfläche befassen, finden hier eine Vielzahl unterschiedlicher Gewässertypen auf engstem Raum. Fließ-, Sicker- oder Stillgewässer, deren Wasserkörper jeweils ober- oder unterirdisch liegen und natürlichen oder künstlichen Ursprungs sein können. Haupt- oder Nebengewässer mit offenem oder geschlossenem Gerinne in Höhlensystemen bzw. künstlichen Druckstollen. Perennierende Gewässer, die das ganze Jahr über Wasser führen, oder intermittierende Gewässer, die teilweise austrocknen oder zeitweise versiegen. Im Norden Friauls werden die oberirdischen Wasserläufe als Torrente bezeichnet und mit Wild- oder Sturzbach übersetzt. Denn Torrente zeichnet jedenfalls ein von Geröll und Schottermassen ausgefülltes Flussbett aus, das bei Schneeschmelze und nach heftigen Niederschlägen Hochwasser führt, in Trockenzeiten hingegen nur von schmalen Wasserbändern durchzogen ist. Aufgrund der mächtigen Schotterkörper im Alpenvorland versickern die Fließgewässer oft im Untergrund und tauchen nach mehreren Kilometern als neuer Fluss wieder auf. Südlich der Linie Palmanova-Codroipo-Pordenone werden die Wasserläufe als Fiume, wie zum Beispiel Fiume Isonzo, Fiume Ausa, Fiume Stella und so weiter, bezeichnet. Drei Torrenti mit ihren Zu- und Nebenflüssen entwässern die Carnia und sind einerseits Gegenstand hydrologischer und ökologischer Forschung, andererseits unterliegen sie intensiver touristischer und wirtschaftlicher Nutzung. Von Osten nach Westen sind dies der Tagliamento, dessen 2 Kilometer breites, von ausgedehnten Schotterkörpern und Auwäldern gesäumtes Flussbett im Mittel- und Unterlauf sogar auf Satellitenbildern deutlich erkennbar ist. Die Meduna, die bei Meduno im schotterreichen Alpenvorland versickert und sich auf der Höhe von Pordenone mit dem Torrente Cellina, dem dritten im Bunde, vereinigt. Aus weiter Ferne betrachtet bilden die Wasserläufe dieser beiden Alpenflüsse ein markantes, nach Norden offenes V. Der Tagliamento hat seinen Ursprung unterhalb des Passo della Mauria, einige Kilometer westlich von Forni di Sopra. Seine wichtigsten Zuflüsse auf dem Weg ins Tiefland sind der Torrente Lumiei bei Ampezzo, der Torrente Seazza bei Enemonzo, der Torrente Regano bei Villa Santina, der Torrente Butte bei Tolmezzo und schließlich der Torrente Fella bei Amaro. Die Fella, die das Kanaltal und den Canal del Ferro entwässert, ist der wasserreichste Zufluss des Tagliamento. Sein Wasserlauf nimmt bei Venzone einen scharfen Richtungswechsel nach Südwesten vor, um nach der Engstelle bei Pinzano al Tagliamento die Fließrichtung beständig auf Südkurs zu halten. Nach 172 Kilometern mündet der letzte ungezähmte Fluss Europas und der König der Alpenflüsse, wie er in zahlreichen Publikationen bezeichnet wird, bei Lignano Riviera in die Adria. Die Lesart einer Landschaft hängt in hohem Maße von der Interessenslage der Betrachterinnen ab. Für die Hydrologie, Biologie, Geomorphologie und Geographie stellt der Tagliamento mit seinem naturnahen Erscheinungsbild und seiner hohen Biodiversität ein unerschöpfliches Forschungsfeld dar. Die Landwirtschaft, das Baugewerbe, die Wasser- und Elektrizitätswirtschaft hingegen sehen im Wasserreichtum der Region einen Rohstoff, der scheinbar unbegrenzt zur Verfügung steht. Die wirtschaftliche Nutzung der Gewässer Carniens unterlag im Laufe der Jahrhunderte starken Veränderungen. Nach Entstehung der ersten Siedlungen wurden zunächst Mühlräder, Schmiedehämmer und Sägewerke mit Hilfe von Wasserkraft betrieben. Die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Bäche und Flüsse durch die Errichtung von Dämmen, Sperren, Schleusen und Kanälen blieben lokal begrenzt. Im besten Fall verhalf der kluge Einsatz der Wasserressourcen einzelnen Dörfern zu sichtbarem Wohlstand. So verdankt das einstige Mühlendorf Ileggio sein stattliches Erscheinungsbild der vernünftigen Nutzung der Wasserkraft. Heute ist allerdings nur noch eine Schaumühle in Betrieb, wo einige Landwirte ihr Korn auf traditionelle Weise mahlen lassen und Besucherinnen das Mehl vor Ort kaufen können. Ein weiteres Beispiel ist der Ort Poffabro im Colveratal, wo über Jahrhunderte das Schmiedegewerbe, Fabro heißt im Italienischen der Schmied, prosperierte. Im benachbarten Maniago am Torrente Colvera wiederum wurde mit Hilfe der Wasserkraft die Eisenverarbeitung verfeinert und eine bedeutende Messer- und Klingenproduktion aufgebaut. Mit der Realisierung von Infrastrukturprojekten größeren Maßstabs wurde an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert begonnen. Die erste Schleuse mit Pumpwerk, La Rosta Savorniana, ging im Jahr 1886 in Betrieb. Das Bauwerk mit seinen schlanken Torbögen aus hellem Naturstein, durch das die Wasser in den Ledra-Tagliamento-Kanal gepumpt wurde, steht heute deplatziert und funktionslos am Ufer bei der Straßenbrücke von Braulins. Sie wurde schon im Jahr 1911 durch eine neue Schleuse mit vielfacher Kapazität bei Ospedaletto ersetzt. Der Tagliamento wird zur Bewässerung der ausgedehnten landwirtschaftlichen Flächen in der friulanischen Ebene südwestlich von Udine genutzt. Gleichzeitig treibt er die Turbinen der Centrale Idroelettrica di Pineda, eines der ältesten Wasserkraftwerke, an. Das harmonische Gebäude stammt aus dem Jahr 1901 und ist ein gelungenes Beispiel der Industriearchitektur des frühen 20. Jahrhunderts. Die Anlagen zur künstlichen Bewässerung werden seit dem Jahr 1995 vom Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento betrieben und in der umfangreichen Publikation der Universität Udine Il Tagliamento mit folgenden Kennzahlen dargestellt. 121.733 Hektar landwirtschaftlicher Fläche werden über ein Kanalsystem in der Gesamtlänge von 1450 Kilometern bewässert. Dazu kommen 800 Kilometer Druckrohrleitungen und 17 Pumpstationen. Weitere 100.000 Hektar werden durch ergänzende Bewässerungseinrichtungen wie Wasserbecken, Brunnen und Schleusensysteme versorgt. Im Ausstellungsprojekt Unstable Ground zeigte der österreichische Medienkünstler Herwig Turk im Jahr 2018 diese vom Menschen überformte Naturlandschaft in einer Serie sehenswerter fotografischer und filmischer Porträts, die auf der Homepage des Unikum dokumentiert sind. Die schwerwiegendsten und weitreichendsten baulichen Eingriffe in den Wasserhaushalt der Karnischen Torrente wurden in den 1940er und 1950er Jahren durchgeführt, als der Bedarf an elektrischer Energie in den industrialisierten Regionen und Ballungszentren der Ebene Friaul-Julisch-Veneziens stieg. Mit der Planung der Staumauern und Talsperren wurde bereits im faschistischen Italien der 1930er Jahre begonnen. Die Cellina, die Meduna und der Talamento mit ihren Zuflüssen waren von den großräumigen Ausbauplänen der Elektrizitätsgesellschaften betroffen. Um in den unzugänglichen Hochtälern Staudämme errichten zu können, mussten zunächst Zufahrtsstraßen und Versorgungstunnel in den Fels gesprengt werden. In den späten 1930er Jahren wurde auch die Straßenverbindung von Ampezzo nach Sauris gebaut, die im oberen Teil die Lumier-Schlucht überbrückt und durch grob behauene Felstunnel zur Diga di Lumier, der Staumauer des Lago di Sauris, führt. Das imposante Bauwerk wurde in den Jahren 1941 bis 1948 für das Kraftwerk bei Ampezzo unter anderem von 300 neuseeländischen Kriegsgefangenen hochgezogen. Insgesamt 20 Arbeiter kamen im Zuge der Bauarbeiten zu Tode. Mit einer Höhe von 136 Metern war die Staumauer zum Zeitpunkt ihrer Errichtung das höchste Bauwerk in Italien. Nur 10 Jahre später wurde der Höhenrekord von der 261 Meter hohen Diga del Vajont im äußersten Westen Friauls klar überboten. Sie ist bis heute die höchste Staumauer Italiens und gelangte durch die Katastrophe von Vajont im Jahr 1963 zu trauriger Berühmtheit, worüber im Schlussteil des Textes berichtet wird. Bevor der Torrente Lumier im Jahr 1948 aufgestaut wurde und so den Lago di Sauris bildete, musste der kleine Ort La Maina am Talgrund weichen. Wie vielerorts in der Carnia, wo Staustufen errichtet wurden, mussten Menschen ihre Höfe verlassen und anderswo neu beginnen. Schon die bloße Aufzählung der Standorte von Staumauern, Kraftwerken, Pumpstationen, Versorgungstunnel und Druckrohrleitungen im Einzugsgebiet des Talamento führt die Größenordnung der baulichen Maßnahmen vor Augen, die im Laufe der Jahre zur Energiegewinnung realisiert wurden. Ableitung des Torrente Pesarina zum Kraftwerk Luincis bei Ovaro. Ableitung von 7 Zuflüssen des Torrente Degano inklusive des Nebenflusses Chierso zur Pumpstation bei Ovaro. Ableitung des Talamento im Oberlauf zwischen Forno di Sopra und Forno di Sotto sowie sämtlicher Zuflüsse in den Stausee von Sauris. Bau der Staumauer Bacino di Novarza im Oberlauf des Torrente Lumier und Einleitung des Wassers in den Lago di Sauris. Von hier Druckleitung zum Kraftwerk bei Ampezzo. Nach der Nutzung wird das Wasser über Rohrleitungen in den Stausee Lago di Vercennis gepumpt. Hinzu kommt das abgeleitete Wasser der 5 südlichen Talamento-Zuflüsse zwischen Socchieve und Villa Santina, sowie die Ableitung des nördlichen Torrente Vinaida, Ableitung des Torrente Butt für das Kraftwerk bei Arta Terme, Stausee Bacino di Tramba bei Ileggio für die zentrale Tramba im Val Butt, Druckleitung vom Lago di Vercennis in die zentrale Somplago und in den Lago di Cavazzo nordwestlich von Gemona. Von hier Teilrückführung des Wassers in den Tagliamento, der bei Gemona die Turbinen eines weiteren Kraftwerks antreibt. Ein ähnliches Bild erschließt sich dem Wanderer im Tal der Meduna, die gleich zweimal in Folge aufgestaut wird, ehe sie sich in der Ebene unterirdisch davonmacht. Gleiches gilt für die Cellina, dem westlichsten Torrente der Provinz Pordenone, deren Wasserlauf ebenfalls durch zwei Staustufen unterbrochen wird. In einem Text über die folgenschwere Ausbeutung der Wasserkraft darf die tragische Geschichte von Vaillant nicht fehlen. Das Ost-West-Tal mit den zwei größten Orten Erto und Casso liegt auf einer Seehöhe von etwa 700 Metern an der westlichen Grenze zwischen Friaul und dem Veneto. Der Torrente Vaillant entwässert das schütterbesiedelte Gebirgstal bei der Kleinstadt Longarone in den Piave. Wie bei den meisten Staumauern in Friaul wurde bereits in den 1930er Jahren mit der Planung des folgenreichen Bauprojekts begonnen. Im Jahr 1943 erhielt die damalige Adriatische Elektrizitätsgesellschaft die Erlaubnis, mit den Vorbereitungen für den Bau des Staudamms zu beginnen. Hunderte Familien wurden enteignet und umgesiedelt. In den Jahren 1956 bis 1959 wurde die Mauer hochgezogen. Dabei kannten Geologen die Gefahr. Die Flanken zu beiden Seiten des steilen Tales, in dem die 261 Meter hohe Mauer mehrere Flüsse stauen sollte, waren vor Jahrtausenden kollabiert. Ihre Namen wiesen auf die instabile Beschaffenheit. Monte Toc bedeutet morsches Stück und Vaillant, es geht hinunter. Erst 3 Jahre nach Beginn der Bauarbeiten und zahlreichen kleineren Rutschungen wurde ein unabhängiger österreichischer Geologe mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Er warnte vor einer mobilen Struktur am Berg, 2 Kilometer breit, 600 Meter dick. Es handelte sich ziemlich genau um die Gesteinsmasse, die 4 Jahre später in den See stürzen sollte. Wieder besseres Wissen und trotz untrüglicher Zeichen wurde im Jahr 1963 der Stausee gefüllt. Am 9. Oktober 1963, um 22.39 Uhr, hielt das Erdreich nicht mehr stand. Ablaufendes Wasser im Berg löste die letzten Bindungen zwischen der instabilen Flanke und der Gleitfläche darunter. 270 Millionen Tonnen Geröll stürzten zu Tal. Sie beschleunigten auf knapp 100 Kilometer pro Stunde. Die Bergflanke stürzte mit äußerster Wucht in den Stausee. 25 Millionen Tonnen Wasser brachen über den Staudamm. Die 160 Meter hohe Woge trieb einen Sturm vor sich her, der Menschen im Tal die Haut vom Körper riss. Der Tsunami löschte 5 Dörfer komplett aus, andere wurden zu großen Teilen zerstört. Im Städtchen Longarone, unterhalb des Staudamms, gab es die meisten Opfer. Die vermeidbare Katastrophe kostete etwa 2000 Menschen das Leben. Mehr als die Hälfte der Vermissten wurde nie gefunden. Die 261 Meter hohe Staumauer hingegen blieb nahezu unbeschädigt und wird heute als Mahnmal der Katastrophe von Vaillant jährlich von tausenden Menschen besucht. Der See wurde nie wieder aufgestaut.